Geld?
I give a shit about it.
Ich denke mir, oder nicht schlecht.
Wir reden hier eigentlich von Peanuts.
Nice.
Also darüber macht man sich nicht lustig.
Ich habe damals mit Sicherheit dabei auch viel Mist geredet.
Erstmal tief durchatmen. Und dann geht's los. Wir haben uns lange nicht gesehen und gehört. 2 Wochen ja, ist es her.
Es ist so.
Aber willkommen. Bei Abteilungsleiter der Liebe.
Es ist was Besonderes heute,
Es
oder?
Ist schon was Besonderes, ja. Folge 51.
Ja.
Und wir sind frisch. Eigentlich, wir haben gar in dem Sinne gar keinen Urlaub gemacht, aber wir sehen so aus, muss man sagen.
Wir fühlen uns auch so, muss man auch dazu sagen. Also 50% von uns zumindest.
Ja, ich bin ein bisschen, muss ich sagen, ich war gestern auf der Sommerfeier von meinem aktuellen Kunden, deinem ehemaligen Arbeitgeber. Mhm. Ich soll dich von ganz vielen Leuten grüßen, übrigens.
Vielen Dank, Grüße zurück.
Die einen sagen, sie vermissen dich, die anderen sagen, war ein netter Kerl.
Dann haben wir alles richtig gemacht, ja, oder?
Nee, ich bin ein bisschen verkatert. Ich habe hier den Kontersekt in der Hand. Ich meine, ich habe ein Image zu verteidigen, ja.
Ist auch richtig.
Der King of Sekt muss natürlich auch ein bisschen an seinem Image feilen. Aber
ich bestätige das, ich sehe einen Rosé-Sekt in den Händen des Gens.
Ist ein sehr leckerer Metternich, tatsächlich, muss man sagen. Und wir haben uns überlegt, das ist ja so ein kleiner Relaunch, right? Mhm. Erstmal, ey.
Ja, sorry, ja, ey, du. Nee. Du weißt, dass wir wissen.
Mhm. Ihr bereits wisst, was es ist. Robin, grüß dich doch erstmal.
Ey, Axel, ich grüße mich. Ich habe hier 2 Wochen darauf gewartet und dann lässt du mich hier zappeln, eine bestimmte Minute.
Ja, das ist so eine Flirting-Technik.
Mhm. Hat auf jeden Fall geklappt, kannst du öfter machen.
Ja, ich sehe schon die Schweißperlen auf deiner Stirn.
Ja, ich falle immer wieder drauf rein. Grüß dich doch erstmal zurück, mein lieber Mäus.
Ja, ich grüße mich sehr, sehr gerne. Und Shoutout erstmal und grüße ein kleines Shoutout, vielleicht sogar.
Ein kleines Shoutout.
An alle, die gestern auf der Party waren, die mich auf den Podcast angesprochen haben.
Haben
von
Sie?
Denen ich aber ganz genau weiß, ihr habt nur einmal reingehört, ihr kleinen Schlawiner. Hört mal mindestens 2-mal rein.
Mhm.
Ja, ja. Deswegen, hey, das geht an alle unsere loyalen HörerInnen.
Ja, ja. Ihr wisst, wer ihr seid.
Ihr bereits wisst, was es ist.
Ja, ich wurde vor einer Woche auf dem Podcast angesprochen von einer Dame und sie meinte, wir sind super zum Einschlafen.
Das höre ich öfter, aber hat mit dem Podcast eigentlich nichts zu tun, ja. Und er sagte, Shoutout an alle Schläfer da draußen.
Mhm.
Wir sehen euch.
Und Schläferinnen. Und
Schläferinnen, ja. Es ist so eine Art Mini-Relaunch, oder?
Mhm. Es ist so ein Soft-Reboot.
Ein Soft-Reboot, ja. Es ist einfach so.
Der Name ist der gleiche, Besetzung auch irgendwie.
Einmal kurz den Stecker gezogen, wieder reingesteckt.
Mhm.
Eigentlich, ne?
Mhm.
Das ist ein Hard Reboot eigentlich. aber ein Hard Reboot geschrieben H-E-A-R-T.
Mhm. Weil wir sind ja auch die Abteilungsleiter des Harz.
Ja, es ist so ein Hard Reboot wie ein Defibrillator, muss man sagen, an dieser Stelle.
Ach, es war, du hast mir das Sprungbrett gegeben, ich hab's nicht genommen, ne?
Nee, ja. Tut mir leid. Ja. Wir wollen heute mal uns selbst es sehr leicht machen mit einem Thema, worauf wir schon lange Bock haben.
Mhm. Right? Wo wir auch schon alles wissen und aus dem Stegreif einfach sprechen können.
Wissen viele nicht, dass wir alles wissen.
Mhm.
Magst du das Thema vorstellen, Robin?
Ja, mein lieber Mäus, das mache ich sehr gerne. Zum Auftakt dieses Hard Reboots haben wir uns überlegt, dass wir mal wieder eine Folge Dumm, aber schlau machen. Und zwar Volume 2.
Jawohl.
Und wir reden über Biases, ja.
Biases.
Die allseits geliebten Verzerrungen. Die kognitiven.
Die kognitiven?
Nicht ja, die anderen nicht.
Nee.
Die im Beinbizeps oder so, in der Wade, über die reden wir nicht.
Ah, ich habe wieder so eine kognitive Verzerrung im Bizeps, deswegen ist er so klein wahrscheinlich auch. Aber vielleicht für die erste Folge nicht gehört haben, shame on you.
Ja,
shame.
Großes shame on you.
Shame.
Shame.
Shame. Shame. Die erste Folge Dumm, aber schlau. Bias ist Volume 1, ist glaube ich Folge 32 oder sowas, oder 36, um den Dreh. Mhm. Hört euch die an, die ist wirklich hörenswert.
Ist unsere Lieblingsfolge.
Ist Certified. Certified Lieblingsfolge, muss man sagen.
Ja.
Und falls ihr die nicht gehört habt, kurzer Abriss, was ist eine kognitive Verzerrung?
Kognitive Verzerrung, auch Biases oder Fallacies genannt, ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist, kannst du vielleicht gleich erklären, Denkmuster, die unser Hirn über die Jahrmillionen wahrscheinlich aufgebaut hat, denen wir uns meistens nicht bewusst sind, aber deren Opfer wir meistens sind.
Mhm. Schon, finde ich gut, hast du gut erklärt. Ja. Den Unterschied zwischen Biases und Fallacies weiß ich gar nicht. Ich glaube, Fallacies sind immer Biases, aber nicht alle Biases sind Fallacies. Weil Fallacies ist ja ein Irrglaube, soweit ich das übersetzen kann. Und ein Bias ist erstmal ein Überbegriff für Verzerrung, für Dinge, von denen wir glauben, dass sie auf eine Art und Weise sind, aber sie sind sie oft logisch oder faktuell eigentlich nicht. Mhm. Und ein Bias ist dann halt ein Bias, wenn es wirklich auch immer wiederkehrend ist. Also ich weiß nicht, ob ich von dem Buch mal erzählt habe, aber ich tue es auf die Leseliste. Das heißt Predictably Irrational von Dan Ariely, einer der Vorreiter auch auf dem ganzen Gebiet. Natürlich auch ein Jünger von Daniel Kahneman. Shoutout an Danny Kahneman.
Danny Kahneman ist natürlich auch der OG.
Ist der OG, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ist der Dr. Dre unter den Bias-Forschern. ich hoffe, er hat mehr wirklich selbst gemacht als Dr. Dre. Der Dan Ariely hat eben dieses Buch geschrieben, Predictably Irrational, wo es eben darum geht, dass der Mensch sich immer und immer wieder irrational verhält und zwar vorhersehbar. Weil wir eben diese Biases haben, ist es mittlerweile ganz spannend, dass du es halt sogar erforschen kannst, in welchen Fällen wir uns entgegen der Logik verhalten. Obwohl wir denken, wir verhalten uns logisch. Und wir machen heute, jetzt haben wir genug darüber geredet, wir reden heute einfach über unsere, wir machen wieder so eine kleine Biases-Sammlung. Wir haben beide ein bisschen vorbereitet.
Genau. Wir sind in uns gegangen, wir haben geguckt, in welche Fallen tappen wir am häufigsten.
Ja.
Und das erzählen wir euch jetzt einfach. Wir machen uns mal wieder verletzlich.
Ja, ich habe jetzt erstmal die Biases aufgeschrieben, die ich am coolsten fand, ehrlich gesagt.
Ja, aber auch nur ein Joke. Ich habe auch nur die coolsten raus.
Also, okay, dann mach doch einfach mal einen Anfang. Was ist so der erste, die erste kognitive Verzerrung, das erste Denkmuster, dem wir an einheim fallen?
Heute zumindest.
Ja.
Ich habe mir für dich und für unsere Wildgänse-Army heute ausgesucht, Nummer 1, den Mere-Exposure-Effekt.
Aha, der Mere-Exposure-Effekt. Und das heißt was? Also was verstehe ich?
Also Mere-Exposure, also dass man, also Exposure ist Aussetzung.
Also jegliche Aussetzung oder was?
Ledigliche Aussetzung.
Lediglich.
Nicht lediglich, sondern lediglich, genau.
Ledig.
L wie Ludwig. Ledige Aussetzung. So, und dieser Effekt besagt, dass allein die wiederholte Wahrnehmung einer vielleicht anfangs neutral beurteilten Sache irgendwann eine positive Wertung erhält. Ja, also ein Beispiel ist Bewerbung zum Beispiel. Ne? Also du siehst einmal ein Produkt, denkst dir, oh, und dann sagst du es ungefähr 100 Mal gesehen, meistens auch noch unterbewusst, denkst dir, oh.
Ach, deswegen heißt es Mere Exposure, weil es nur durch die Exposure verändert sich deine Wahrnehmung von dem.
Und meistens eben unterbewusst. Ne? Und,
voll. So funktioniert Werbung.
Genau, also das ist erstmal so, voll banal, ist doch Werbung, ne? Klar. Ja. Aber es hat natürlich auch noch andere Anwendungsfälle. Zum Beispiel, wenn wir jetzt die Kurve zurück zur Arbeit kriegen, weil wir sind ja auch ein Büro-Podcast.
Mhm. Der einzige Büro-Podcast.
Der einzige, den es gibt auf der Welt. Pärchen im Büro. Ja, einer der Gründe, warum es so viele Pärchen im Büro geben könnte, ist, dass man sich einfach so oft sieht, irgendwann eine Sympathie aufbaut, weil man sich so oft gesehen hat, dass es eher dazu führt, dass man ein bisschen rumschlawinert zusammen auf der Arbeit und irgendwann
Pärchen. Ist es aber auch so ein bisschen, wenn du selbst auch bei der Arbeit beim Arbeitgeber bist, der dich auch den ganzen Tag damit betankt, wie krass deine Culture ist und so, ist das so ein bisschen, wie heißt das nochmal, Stockholm-Syndrom, dass man halt so, dass du so, wenn du so ein paar Monate beim Arbeitgeber bist, denkst du so, ach, ich mag das ja tatsächlich hier. Mhm. Aber eigentlich wird dir nur impliziert, dass du es magst.
Da habe ich tatsächlich einen anderen Effekt, der Geschwistereffekt dazu. Komme ich aber gleich, ja genau, die sind sehr nah beieinander. Also es gibt einmal diesen Mere Exposure, also einfach dem ausgesetzt sein, das ist meistens visuell.
Ja.
Aha. Was übrigens auch dazu führt, dass Remote-Arbeit schwieriger wird im Sinne von Bonding und persönlichen Beziehungen aufbauen mit Kollegen und Kolleginnen.
Voll.
Ja, du siehst, also vor allem, wenn die keine Kamera anhaben, dann ist einfach die Chance so niedrig, mal wirklich eine Vertrauensbasis aufzubauen.
Mhm. Ich habe mal irgendwo gelesen, es hat mir damals die Eyes geopened, muss ich sagen. Ich konnte das auf Deutsch nicht sagen. Ich kenne die deutschen
Begriffe. Wie auch. Ja. Wie auch. Es gibt keinen Begriff auf Deutsch.
Es gibt die deutschen Begriffe gibt's gar nicht. Und zwar, dass Autowerbung nur existiert, um schon bereits vorhandene Autokäufer in ihrer Entscheidung zu bestärken. Also es gibt Autowerbung ist nicht dafür da, zu sagen, ah, jetzt, ach krass, stimmt, jetzt kaufe ich mir einen BMW. Natürlich. Mhm. Sondern ich habe schon einen BMW, ich sehe die Werbung und denke so, ja Mann, ich habe einen BMW.
Also es sind Warm Leads, das sind keine Cold Leads.
Es ist nicht mal ein Lead, weil du hast schon gekauft. Weißt du, es ist schon lange, es ist halt, es geht um Brand Loyalty, weißt du, es geht darum, Leute, die Kaufentscheidung getroffen haben, zu bestärken, damit die nächstes Mal das gleiche Gefühl wieder haben, weil die denken, oh, es war letztes Mal so geil. Also es geht echt um Recurring Revenue in dem Sinne.
Selbst die Werbung sagt, ich bin geil.
Ja, aber es geht, und das fand ich spannend, es geht nicht um Neuakquise. Es geht darum, Leute, die sich einen BMW kaufen wollen, kaufen sich eh ein. Das ist von der Werbung unabhängig, aber wenn du einen BMW hast und du siehst BMW-Werbung, fühlst du dich geil. Und das fand ich irgendwie faszinierend, weil darüber habe ich nie nachgedacht. Und das ist ja genau das. Bevor wir zu tief abtauchen, ey, aber nee, ganz ehrlich, sag doch diesen Schwestereffekt direkt, weil ich finde
es... Genau. Habe ich beide genommen, weil die so ähnlich sind. Also einmal die visuelle Aussetzung und dann haben wir den Illusory Truth-Effekt. Da geht es einfach darum, dass Aussagen, also meistens auf der Tonspur, die öfter als einmal gehört wurden, einen höheren Wahrheitsgehalt zugesprochen bekommen, als die man zum ersten Mal hört.
Es ist einfach, je öfter man was sagt, desto wahrer wird's, oder?
Genau, hört sich
auch wieder banal an. Je öfter man was sagt, desto wahrer wird's, oder? Je öfter man was sagt, desto wahrer wird's, oder?
Ja, jetzt wo du es sagst, tatsächlich, jetzt wo du es sagst, ja, doch. Jetzt leuchtet's ein. Nee, aber das kennen wir vielleicht von uns. Wir hören zum ersten Mal was und vielleicht ist unsere erste Reaktion konträr, dass wir sagen, war's noch nie gehört? Und irgendwann hören wir es nochmal und sagen, ja, ich weiß. So, ich hab's halt schon mal gehört, das heißt,
Stimmt, ich weiß.
Genau, also Illusory Truth ist natürlich gefährlich, ne? Gerade wenn der Vorstand immer wieder das Gleiche sagt und man es irgendwann glaubt. Ja.
Ist aber auch sehr mächtig, gerade im Change Management.
Super wichtig sogar.
Ja.
Super wichtig, ne? Ganz klar. Aber natürlich auch Werbung und Wahlen. Ne?
Voll.
So. Oder wenn jemand sagt, America first, America
fake
first.
Fake News. Bei unserem ersten Arbeitgeber gab es mal die Anekdote, dass eine Werbeagentur da war, um ein neues Brand-Image zu kreieren. Und die Entscheidung war irgendwann gegen den Vorschlag dieser Agentur oder Beratung, weil die meinten, nee, das ist, nervt uns jetzt schon. Und dann meinten die zu denen, also meinte die Agentur, wenn es euch nervt, könnt ihr sicher sein, dass eure KollegInnen und die Kunden das erste Mal überhaupt wirklich wahrnehmen, was es ist. Also du musst wirklich so oft Dinge wiederholen, bis sie kleben bleiben. Das ist unglaublich.
Seidebacher
Müsli. Müsli von Seidebacher. Wirklich. Du musst es wirklich, wirklich oft wiederholen.
Es gibt dazu eine historische Anekdote. Das ist tatsächlich eine der ersten Sachen, an die ich mich erinnere, die so eine Wissensvermittlung waren in meinem Leben. Da war ich ganz, ganz jung. Und mein Onkel hat das so oft erzählt, dass Cato der Ältere, also ein römischer Senator vor, was weiß ich, wie viele Jahren vor Christus, der nach jeder seiner Rede im Senat sagte, und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden sollte. Und der hat das so oft gesagt, bis das römische Volk irgendwie das übernommen hat. Die haben dann wirklich Karthago zerstört, aber das ist so der erste Moment.
Und dein Onkel hat das so oft gesagt, bis du dir das gemerkt hast.
Ich weiß gar nicht, warum er es so oft gesagt hat, aber ich fand es irgendwie beeindruckend.
Ja, aber es ist ja doppeldeutig. Dein Onkel hat so oft gesagt, wie jemand etwas so oft gesagt hat.
Boom. Boom.
Ist dir gar nicht aufgefallen bis jetzt.
Nee, wow. Krass, du hast mich wieder geblowt, wirklich. Also.
Okay, ne, Phrasing. Wir sind hier schon eine Viertelstunde in der Folge und ich habe noch keinen Bias geteilt. Ich bin so ein bisschen hibbelig. Aber aber Leute, guckt mal kurz auf euer Spotify-App. Das wird eine längere Folge. Könnt ihr euch drauf einstellen? Tut mir leid.
Ich habe zwei, jetzt musst du mit zwei nachfolgen.
Sorry, not sorry. Ich habe ein bisschen was Exotisches rausgesucht, ja. Und das erste, was ich gerne, dem ich gerne starten würde, ist tatsächlich Commitment und Consistency Bias. Habe ich vorhin in der Recherche rausgefunden, das kennen wir alle.
Ja, ich weiß.
Okay, dann mache ich mit dem nächsten Bias weiter. Commitment und Consistency ist halt quasi, wenn wir uns schon einer Sache verschrieben haben, dass wir irrational daran festhalten. Das ganze Thema Loyalität zum Beispiel, ne? Oder wahrscheinlich auch politische Ansichten und auch moralische Ansichten, aber
auf jeden Fall.
Ja. Ich habe wenn du sagst, nee, ich bin links oder ich bin so und so oder ich bin Blood und kein Crip, weißt du, ich bin halt so, wenn du dich halt einer Sache verschrieben hast und der dann an der irrational festhältst, das ist die Commitment und Consistency Bias. Und das habe ich nie als Bias wahrgenommen. Aber es ist total, eine totale kognitive Verzerrung, weil es irrational ist. Rational wäre tatsächlich immer neu zu evaluieren, wo gehöre ich hin, was macht für mich Sinn. Also es gibt einen Grund, warum es diesen Bias gibt, rein kulturell und soziologisch, klar. Aber das ist bei den meisten Biases so. Ja, genau. Mhm,
eben, ja.
Aber wir haben ja die Möglichkeit, das zu hinterfragen. Und dann zu sagen, hey, krass, es macht gar keinen Sinn, dass ich gerade Loyalität, also Loyalität ist so das, was bei mir ausgelöst hat. Ich weiß nicht, was war das Erste, an das du gedacht hast?
Identität.
Identität.
Das Erste, was ich gedacht habe, ja.
Aber kulturelle Identität, oder was meinst du?
Kann auch politische sein. Ne? Ich wähle immer nur CDU, so. Es gibt gar keine Chance, SPD zu wählen, auch wenn die ein besseres Programm hätten, so. Ne?
Ja.
Das ist Identität.
Mega der Bias, oder? Mega die Verzerrung.
Voll.
Das ist wirklich eine Fallacy. Und das fand ich irgendwie spannend, weil ich das nie als Bias wahrgenommen habe. Und da gibt's, glaube ich, viel, was wir eher so als vielleicht höchstens Binsenweisheit kennen oder sogar als Tugend. Loyalität ist ein Virtue, ist ein Wert, den wir einfordern.
Würde ich auch immer noch so sehen. Aber eben nicht bedingungslos und zu Menschen und nicht zu Parteien, Vereinen, Nationen.
Aber Loyalität, wenn du das wirklich runterbrichst, ist eigentlich soziologisch vertretbar, aber rational Quatsch. Weil Loyalität bedeutet bedingungslos. Sonst brauchst du keine Loyalität, wenn eine Bedingung dran geknüpft ist.
Also ich weiß nicht, was du unter rational verstehst, aber auch der Gruppe zugehörig zu bleiben, ist ja auch eine Ratio.
Okay, wenn es eine bewusste Entscheidung ist, klar.
Ja, ich würde auf nochmal einen Bürobezug versuchen. Das sind vielleicht Leute, die sagen, Agile über alles. Ne?
Mhm.
Und das ist per se ideologisch natürlich, aber auch... wie heißt die Fallacy nochmal? Commitment, Consistency Fallacy.
Genau, ja.
Genau, dass man sagt, ey, ich bin, in meinem Titel steht Agile, ich bin Agile Coach. Ich kann nichts anderes machen. So, ne? Also, liebe Grüße und gute Besserung an die, die ihr seid und so denkt.
Zweite Fallacy, die ich habe, ist, habe ich gefunden unter der Formulierung Failure to account for base rates. Also base rates, das ist die, wie nennt man das auf Deutsch? Base rates.
Den Maßstab?
Ja, vielleicht, aber es ist eher so der
Richtlinie.
Base Rate ist ja sozusagen das, was ist so die Norm. Die Norm eigentlich.
Die Norm, ja.
Die Norm, so. Und wenn du halt die Norm außer Acht lässt, wenn du Entscheidungen triffst oder wenn du Einschätzungen machst, weil du, der Mensch ist nicht sehr gut in Statistik, wissen wir.
Das Gegenteil vielleicht sogar, ja.
Das eine, genau, tatsächlich. Also wenn Leute raten, dann sind sie schlechter als der Zufall, was Statistik und Stochastik vor allem angeht, also Wahrscheinlichkeitsrechnung. Dabei könnte man so viel leichter Dinge entscheiden, wenn du halt Base Rates zugrunde nimmst. Sprich, du guckst dir einfach an, was sagt denn die Historie?
Ja, da brauchst du halt schon viel Daten, ne? Um eine Base Rate zu haben.
Geht eigentlich. Also was heißt viel? Wir haben Google halt, ne? Du kannst ja einfach googeln. Aber das eine ist natürlich zu sagen, ich ignoriere die oder ich kenne die nicht. Das andere ist, die zu ignorieren. Und das beste Beispiel, ich weiß nicht, ob wir da letztes Mal drüber geredet haben, das ist so ein bisschen auch diese Fallacy, dass man denkt, man ist die Ausnahme. Du guckst, du weißt, 50% aller Ehen werden geschieden innerhalb der ersten X Jahre. Aber alle denken, ich nicht. Aber die Base Rate ist 50%. Warum ignorierst du die? Und darum geht's.
Aber was wäre denn die Alternative? Wenn man es nicht ignoriert, sagt man, wir heiraten nicht?
Nee, die Alternative ist, die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns scheiden lassen, ist nicht 0%.
Aber was machen wir mit der Information?
Das ist jedem selbst überlassen. Das ist ja nur ein Beispiel. Okay. Aber zu sagen, wir lassen uns nie scheiden, ist halt illusorisch. In der Ehe ist das vielleicht romantisch und schön. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, in der Firma, wir sind die eine Ausnahme. Wir schaffen diese Change-Transformation. Weißt du? 80% oder 50%, ich glaube, es sind deutlich über 50% aller Change-Transformationen, digitalen Transformationen scheitern. Und Change-Initiativen. Was glaubst du, was denkst du, wer du bist? Was bist du, der du denkst? Weißt du? Dass aber du die Ausnahme bist. Die Alternative ist, sich einfach auch dem Failure vorwegzunehmen. Zu akzeptieren, dass es schieflaufen kann, das machen die meisten nicht. Die meisten denken, wir schaffen es.
Jetzt verstehe ich. Und kann ja auch dazu führen, dass man dann erst gar nicht anfängt. Dass man gar nichts mehr im Leben macht. Ne?
Boah, ja, kann vielleicht. Ja, weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt in der Unternehmenstransformation bin, könnte es ja dazu führen, dass ich das ein bisschen irgendwie sinnvoller angehe, anstatt dass ich einfach anfange und denke, ich habe ja die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich hole mir jetzt einen Berater und der macht das für mich. Die Wahrscheinlichkeit, dass du auf die Schnauze fliegst, ist höher, als du denkst. Und das ist halt Base Rate Thinking. Und das finde ich wichtig, dass man das macht. Aber deswegen ist es weniger ein Bias und eine Verzerrung, sondern es ist halt eher eine Wissenslücke. Okay, Robin, okay. Wir sind deep into biases. Wir haben schon viel geteilt. Du bist wieder dran.
Wir sind bis über die Knöchel drin.
Auf jeden. Knöchel tief in den West Indies. West Indies. In Bias.
Ja. Pass auf, ich habe einen, der geht vielleicht in die gleiche Richtung. Es ist so das gleiche Themengebiet. Und zwar ist das Nirvana Fallacy.
Ah, haben wir noch nie gehört. Geht's um die Band oder geht's um das Nirvana?
Genau, es geht um die völlige Trennung von Geist und Körper und nur noch das Ich-Sein. Darum geht's. Ah. Das war's auch, mehr wollte ich nicht dazu sagen.
Nice, danke. Ich habe auch noch ein Bias.
Nein, es geht, ich habe es natürlich genommen, weil es auch einen schönen Namen hat, auch genannt False Dilemma. Und da geht's darum, dass man dazu tendiert, etwas Realisierbares, also eine reale Entscheidungs- oder Alternative mit etwas Unrealisierbarem zu vergleichen. Ne? Also, wenn man sagt, wir könnten jetzt Massentierhaltung abschaffen und dann kommt jemand, der sehr weit links ist und sagt, nee, Kapitalismus ist scheiße, das ändert gar nichts. So, also wir vergleichen umsetzbare Dinge mit dem absoluten Ideal und deshalb verliert immer das Umsetzbare.
Ah, okay. Kannst du noch ein Beispiel machen oder zwei? Weil das ist, ich finde es sehr abstrakt, aber ich glaube, ich weiß, was es...
Also ein sehr akutes Beispiel wäre, Maske tragen schützt nicht zu 100% vor Viren.
Und deswegen machen wir es nicht.
Genau. Aber das ist ja nicht, dass sie 100% schützt, sie schützt einfach. Ja, und es ist immer noch besser, als sie nicht zu tragen. Das heißt, es geht nicht darum, mit einem perfekten Ideal zu vergleichen, sondern was ist ein bisschen besser. Und es gibt gar kein Dilemma. Ja.
Es fühlt sich aber an wie eins.
Ja, für manche anscheinend schon. Ein Fake-Dilemma. Für manche anscheinend schon, ja. Und mein Beispiel fürs Büro ist auch hier wieder Agile, ne? Also entweder wir machen Agile oder wir machen gar nichts, so, ne? Irgendwas dazwischen oder mal nur ein Board aufbauen oder nur mal ein Retro. Ne, auf gar keinen Fall. Entweder Scrum richtig oder gar nicht.
Ich habe auch ein gutes Beispiel aus der Arbeitswelt.
Ja, gerne.
Ich muss ein bisschen ausholen. Ich lese ja gerade das Buch How to Measure Anything. Kommt auf die Leseliste der Liebe natürlich.
Oh yeah.
Ist ein bisschen...
Ey, ganz ehrlich, Axel erzählt mir seit 2 Monaten von diesem Buch.
Ja, was anstrengend ist, das zu lesen. Es ist tatsächlich ein Statistikbuch, getarnt als Managementliteratur. Und da geht es eben darum, was ist ein Measurement? Ein Measurement ist eine quantifizierbare Reduzierung von Unsicherheit. Reduction in Uncertainty. Mhm. Und gerade, und das ist auch ein Paradox zum... Viele Leute denken, wenn ich ganz wenig weiß, dann muss ich ja ganz viel messen, um mehr zu wissen. Mhm. Andersrum, wenn du ganz wenig weißt, dann reicht schon eine ganz, ganz kleine Messung, um überhaupt was zu lernen.
Ne?
Also die ersten Datenpunkte sind die wichtigsten, informativsten für dich, wenn du gar nichts weißt. Und das ist genau das, was du sagst. Ne? Wenn du wie hieß die Fallacy, die du gesandt hast?
Nirvana Fallacy.
Du kommst rein und sagst, hey, lass uns doch mal irgendwas erheben. Das ist zwar statistisch vielleicht nicht so mega sauber, aber wir werden was lernen. Und die Leute sagen, aber ist das denn... signifikant.
Und wissen überhaupt nicht, was das Wort heißt.
Ist sowieso mega das weirde Wort, aber die Leute sagen halt erstmal, die hinterfragen erstmal die Methode und sagen, ja, aber hilft uns das überhaupt? Da wir gerade gar nichts wissen, wahrscheinlich schon. Ne? Mhm. Ich habe neulich mit meinem Team drüber geredet, über Metrics, wie wir Sachen erheben und messen. Mhm. Und dann kam halt auch so, ja, wie wollen wir das denn messen und wie soll es gehen? Ich so, es ist scheißegal, wie wir das messen. Zurzeit machen wir gar nichts. Weißt du? Es ist so, weißt du, was ich meine? Hauptsache, wir fangen mit irgendwas an. Und das kann auch mega unsauber sein. Aber wir werden eine größere Erkenntnis draus haben, als nichts zu tun. Mhm. Oder? Und das ist so das, deswegen resoniert
das ist so ein bisschen, sehe ich absolut als großartiges Beispiel für diese Fallacy. Es steht so ein bisschen im Gegensatz, finde ich, zur Base Rate Fallacy. Mhm. Weil das ist eigentlich eher was sehr Optimistisches. Wir haben nichts, wir probieren einfach, machen Experimente. Mhm. Und beim anderen ist es, was glaubst du, wer du bist, dass du Erfolg haben könntest? Also so ein bisschen, wenn man beide so vereint, hat man sowohl pessimistisches als auch optimistisches Denken drin.
Schon, und das geht vor allem Hand in Hand, ne? Weil wenn ich zum Beispiel sage, also jetzt in meinem Beispiel, lass uns mal was messen. Messen kann ja auch eine Schätzung sein, weil Messung ist halt Reduktion von Uncertainty. Und dann könnte ich auch einfach mal messen, was die Leute schon wissen, also erfassen. Das ist dann ein Measurement. Mhm. Und die Base Rate, wenn ich die Base Rate ranziehe, und sage, guck mal, 50% aller Transformationen scheitern, ist das schon mal ein Datenpunkt, den viele Transformationen gar nicht nutzen und haben. Mhm. Und die sagen, ne? Ja. Also deswegen gehen die beiden Sachen ganz gut Hand in Hand.
Finde ich schön. Also die Message ist, fangt einfach mal an, irgendwas zu machen, wenn ihr gar nichts habt.
Vor allem fangt an zu messen, fangt an zu erheben, fangt an Sachen zu beobachten. Das ist Empirizismus. Beobachtet Dinge. Ich habe noch ein Bias in petto. Und zwar einen richtigen Klassiker. Bist du ready?
Ich bin ready.
Und zwar Loss Aversion. Für die Loss Aversion, also für die Forschung da darüber, haben tatsächlich Daniel Kahneman, unser großer OG, und Amos Tversky posthum einen Nobelpreis gewonnen, verdient. Loss Aversion heißt, und das ist, das klingt erstmal mega offensichtlich, Menschen gewichten Verluste stärker als Gewinne.
Gewichten in welchem Sinne?
Die bewerten das stärker. Die sagen einfach, 5 Euro verlieren ist schlimmer als 5 Euro gewinnen.
Mehr Angst, Geld zu verlieren, als Freude, Geld zu gewinnen.
Genau. Du, also mehr, nicht nur Angst, sondern auch sozusagen die, das Gefühl, wenn du was verlierst, ist schlimmer und intensiver als das Gefühl, wenn du was gewinnst. Und das klingt für uns total offensichtlich, aber wenn du mal wirklich in dich reinhorchst oder wenn man so denkt, hey, das ist betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich, macht das gar keinen Sinn. Wenn wir lernen, 1 Euro ist 1 Euro. Aber sobald wir 1 Euro verlieren, verhält sich der Mensch komplett irrational. Obwohl das eigentlich relativ, also mathematisch erklärbar sein müsste, haben Leute viel mehr Schiss davor, Dinge zu verlieren. Und das sieht man natürlich immer in Investmententscheidungen und so, ne?
Genau, ich wollte gerade sagen, das sind so Aktientrends, die daraus entstehen, ne?
Ja, Aktientrends ist natürlich das eine, wenn es um Investments geht. Aber generell siehst du das auch im Verhalten von Menschen im Alltag, finde ich.
Hast du mal ein Beispiel?
Ich finde generell, du siehst immer, wenn es um Change geht, dass Leute natürlich Verlustängste haben. Und die Angst, was zu verlieren, wiegt immer stärker als die Angst, was zu gewinnen. Das ist natürlich ein bisschen abstrahiert, ne? Darum ging es nicht in den Forschungen. Aber du musst so viel mehr investieren, um eine Angst des Verlusts zu reduzieren, als jemanden zu motivieren, was zu gewinnen.
Ja, okay. Und gerade im Büro bei Veränderungen, da ist ja auch nochmal Rüstkosten dabei, sich auf die Neuerung einzustellen.
Was meinst du mit Rüstkosten?
Also bei Veränderungen im Büro, da ist ja nicht nur sozusagen die Energie, die aufgewandt werden muss, um sich auf die Veränderung einzustellen, sondern auch noch auf die Rüstkosten, dieses Neue umzusetzen, neu zu lernen und so weiter. Da ist ja nicht nur ein Geldgewinn dahinter.
Auf jeden Fall.
Mein letzter Bias geht auch wieder in die Richtung. Also der Effekt, um den es sich handelt, ist der sogenannte Endowment-Effekt. Der besagt, dass man, ganz ähnlich wie bei deinem Loss-Aversion-Effekt, dass Menschen dazu tendieren, etwas wertvoller einzuschätzen, wenn sie es besitzen.
Oh, voll. Ey, boom, voll. Boom, boom. Mega krass. Ja, ne? Ja, klar. Also habe ich auch schon vorhin gelesen, aber es ist mega krass, oder?
Und da haben wir Kleinanzeigen. Zum Beispiel?
Es ist wirklich so.
Hast du ein akutes, du bist doch so ein eBay-Kleinanzeigen-Verkäufer.
Ja, das ist immer so, Leute, die stellen halt irgendeinen Nippes rein und denken halt, sie haben halt, keine Ahnung, das Bernsteinzimmer zu verkaufen, aber es ist halt einfach ein Haufen Scheiße.
Ja, genau, ja. Aber irgendwie klappt es vielleicht doch.
Aber es ist mein Haufen Fall. Scheiße, der muss doch was wert sein.
Gib mir 5 Euro, letzter Preis. Also, wir haben natürlich im Bürokontext auch sowas wie Arbeitnehmer und Freelancer zum Beispiel. Ne, da besitzt man nicht eine tatsächliche Sache, aber eben sowas wie eine Brand, der man beigehört. Und also als Freelancer spürst du ja bestimmt auch, ist die Verbindung zum Unternehmen eine ganz andere als Leute, die das ihr eigen nennen.
Viel schwächer. Und auch dieses Behaupten, so, das ist mein Unternehmen, da sind wir wieder bei Loyalität und Consistency und so, ne? Das ist natürlich, das gehört mir, das heißt, ich arbeite da und wenn ich da arbeite, dann muss es ja ein krasses Unternehmen sein. Was ist so mega quer?
Ey, Identität, auch hier wieder, ne?
Und das Gleiche bei so Eigentum und so, ey, ich fühle das total. Leute denken immer, wenn sie was besitzen, dann muss es viel mehr wert sein, nur weil sie es besitzen. Also nicht, weil sie es besitzen, das klingt jetzt falsch, aber jeder, der was besitzt, denkt so, das gebe ich nur für so und so viel wieder her. Aber der Marktpreis ist viel geringer.
Es schützt natürlich auch, ne, den eigenen Selbstwert, weil sonst müsste man sich vielleicht eingestehen, dass es ein Fehlkauf war, dass es irgendwie nicht so cool ist. Ne? Ich finde, bei Leasen und Kaufen merkt man das auch. Ne? Ich weiß nicht, ob du geleaste, gemietete Dinge hast. Da ist der Wert geringer. Also man passt vielleicht weniger drauf auf. Ne? Also ich miete zum Beispiel ein Fahrrad und ich passe immer auf alles gut auf. Aber ich merke, dass es mir relativer egal ist, was mit dem Fahrrad passieren würde. Also wenn es geklaut wird,
aber dafür zahlst du mit, tatsächlich. Also die Miete wäre geringer, wenn die Leute nicht so denken würden. Und deswegen, da wurde, glaube ich, gut über Biases nachgedacht, würde ich sagen, beim Pricing von einem Mietfahrrad, weil die Leute hoffentlich wissen, wie Leute zu Eigentum stehen.
Vielleicht als kleines Extra-Schmankerl dazu, der IKEA-Effekt geht auch in die Richtung.
Habe ich auch aufgeschrieben, fand ich mega spannend. Erzähl mal.
Ja, komm, dann.
Nee, erzähl du.
Okay. Pass auf, IKEA-Effekt, den könnte man sich erahnen. Und zwar geht es darum, dass man Dinge wertvoller einschätzt, wenn man selbst an ihrem Bau beteiligt war.
Mhm.
Also wenn man das Billigregal aufbaut, dann ist man vielleicht stolzer drauf, als wenn man es einfach so hingestellt bekommt.
Und dann ist man nicht bereit, das für einen Spottpreis zu verkaufen, weil man hat es ja mit Blut, Schweiß und Tränen aufgebaut.
Das erinnert mich gerade an eine Story aus dem Bachelor, hat unser Marketingprofessor mal erzählt. Und zwar bei Kuchenbackmischung, als die zum ersten Mal auf den Markt kam, wahrscheinlich von Dr. Oetker, dass anfangs die komplette Backmischung, du musstest eigentlich nur Wasser reinwerfen, in den Ofen schieben, fertig aus. Und die ganzen Hausfrauen zu dem Zeitpunkt fanden es nicht geil, haben das nicht gekauft. Und erst wenn man selbst Milch oder auch Eier dazu machen musste,
kam
der IKEA-Effekt, ich habe diesen Kuchen selbst gemacht.
Ja.
Da kann ich ja stolz drauf sein.
Spannend. Wie gibt's da ein Bürobeispiel für?
Also ich würde sagen, sowas wie, wenn das Unternehmen sich dazu entscheidet, einen Wertebaum aufzubauen, ne? Oder so Core Values auch hier wieder. Wenn die vom Vorstand kommen oder von der Agentur, interessiert das kein Mensch. Und wenn man den Luxus hat, dass irgendwie alle beteiligt waren, man selbst da gestaltet hat, dann ist die Chance, glaube ich, größer, dass man das lebt und haben möchte.
Jetzt, wo du das so sagst, auf jeden Fall, das sehe ich so oft im Teambuilding auch. Immer, weil wenn es so Teamregeln und so angeht, das, was das Team selbst baut, da hält es sich auch eher dran.
Absolut. Absolut. Und liebe Grüße an alle Coaches da draußen. Stellt keine Regeln auf, so, ne? Das Team selbst setzt die Regeln auf.
Ich hätte noch ein Last-Minute-Bias, bevor wir hier so ein bisschen Punchline-mäßig unterwegs sind.
Okay, let's go.
Ich weiß gar nicht, haben wir letztes Mal über die Recency-Bias geredet? Ich glaube nicht, ne? Weil das ist eigentlich nochmal so ein richtiger Blockbuster-Bias.
Enlighten me.
Recency-Bias auf Deutsch, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Recency ist halt so, ist gerade passiert. Also die jüngst...
Unmittelbarkeitsbias?
Oder? Unmittelbarkeit. Ja, Mensch, die Deutschen wieder mit ihren geilen Worten.
Servus.
Unmittelbarkeitsverzerrung. Nee, also Recency Bias heißt, ich überbewerte die Wahrscheinlichkeit oder die Wichtigkeit von Dingen, die gerade passiert sind. Und das ist, also das Beispiel, was jeder kennt, ist, irgendwo stürzt ein Flugzeug ab. Es passiert glücklicherweise sehr selten. Aber wenn es passiert, dann sinken halt die Traveler-Zahlen. So, dann wollen Leute nicht mehr so gern fliegen. Die Wahrscheinlichkeit, mit dem Flugzeug abzustürzen, ist mega gering. Und die ist immer mega gering. Auch wenn ein Flugzeug gerade irgendwo abgestürzt ist.
Immer noch die gleiche, ja.
Die ist immer noch die gleiche. Aber sobald wir das sehen im Fernsehen, denken wir so, fuck. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit dem Flugzeug abstürze, ist mega groß. Und wenn es recent ist, dann ist es für das Gehirn sehr leicht, das abzurufen. Aus irgendeinem Grund. Sprich, sehr energieeffizient. Und so erklärt auch Kahneman das. Alles, was energieeffizient und energiesparsam ist, das macht das Gehirn sehr gerne. Natürlich, weil wir nicht viel Energie brauchen. Und alles, was das Gehirn gerne macht, hält das Gehirn automatisch für wahr. Und deswegen gibt's diese ganzen Biases tatsächlich. Also das ist Selbsterhaltung. Und Recency Bias ist einfach nur, es ist gerade erst passiert. Zum Beispiel, ich habe mir gerade ein Auto gekauft und auf einmal sehe ich überall dieses Auto.
Huch.
Und viele Leute sagen dann halt, boah, das ist göttliche Das ist so das Öfteste, wo ich höre, das kann kein Zufall sein.
Schicksal.
Oder es kann kein Zufall sein. Ja. Oder ich habe, ey, wir haben gerade noch drüber geredet. Und jetzt sehe ich, ja, krass. Weil wir gerade drüber geredet haben, siehst du es. Beziehungsweise du nimmst es wahr. Das war vorher auch da, aber du hast es überhaupt nicht wahrgenommen. Und das ist halt auch ein Teil von Recency Bias. Und das umgibt uns den ganzen Tag.
Ja, fühle ich. Auf jeden Fall. Und das ist ja das Perfide, ne? Dass es effizient ist, genau so zu sein und zu denken. Und es hoch energieaufreibend ist, ständig über den eigenen Denkprozess nachzudenken.
Voll. Aber das ist ja wie Achtsamkeit.
Ja.
Aber es ist ja Achtsamkeit auf eine Art.
Achtsamkeit hat nicht so viel mit Denken zu tun. Und über die Bias nachzudenken ist ja noch auf jeden Fall ein kognitiver Prozess.
Wie würdest du es denn stattdessen nennen?
Bedacht,
vielleicht. Bedacht. Ja. Bedachtsam.
Bedachtsamkeit.
Lass uns mal, ich finde, wir haben ein bisschen über Biases geredet, lass uns mal Punchline, das hier,
ja,
Office
komm.
Punchline, die Punchline fürs Office.
Office Punchline. Die Punchline fürs
Office. Lass uns die mal reinfahren.
Machen wir.
Aber zu welchem Thema denn überhaupt?
Wie wär's denn mit Denken?
Boah, packt ja aber hier was aus. Okay, Punchline fürs Thema Denken. Bis gleich. Ich habe einen absoluten Klassiker. Mhm. Und ich musste gar nicht zu Genius kommen für die Line.
Nee. Aus dem Gedächtnis?
Einfach aus dem Gedächtnis. Mhm. Die Line ist, das, was ich weiß, das weiß ich. Rap ohne Weitsicht, ich weiß nicht.
Mhm. Da denke ich tatsächlich oft dran.
Ja.
Vergesse aber immer, von dem sie ist. Also das ist Beginner, massive Töne.
Nee, tatsächlich ein bisschen
Freundeskreis.
Nischiger. Bisschen nischiger sogar noch.
Blumentopf.
Nee, noch nischiger.
Stieber Twins.
So ist es, Stieber Twins.
Ja?
Ach, Fenster okay. zum Hof, erster Song vom Fenster zum Hof Album auch. Das einzige Stieber Twins Album, ist wie Torch, weißt du, das gab so nur ein Album. Ich glaube, es gab nur ein Stieber Twins Album. Und die Stieber Twins haben mit dieser Line natürlich ein Evergreen geschaffen, der wurde auch oft gesampelt, auch von Megalo gesampelt und so.
Mhm. Ach, genau, von Megalo.
Daher kennen viele das, ne?
Ja.
Das ist weniger Denken als Wissen, aber es geht Hand in Hand und es hat auch viel mit unseren Biases zu tun. Allein der Satz, das, was ich weiß, das weiß ich. Weißt du?
Ist ein bisschen cocky, oder?
Nee, es ist total natürlich, finde ich. Wir glauben, das, was wir wissen, glauben wir zu wissen. Mhm. Oder das, was wir glauben zu wissen, wir glauben, dass wir das wissen. Wir sind uns sogar sehr sicher, dass wir das, was wir glauben zu wissen, wissen. Aber in den meisten Fällen wissen wir gar nicht so viel. Und wir denken nur, dass wir es wissen.
Bisschen mehr Base Rate reinbringen.
Bisschen mehr Base Rates reinbringen oder die Biases hinterfragen. Und Rap ohne Weitsicht, ich weiß nicht, ist ja eigentlich dann so das Gegenteil davon, ne? Ich weiß, Rap, was ich weiß. Ist, ja. Ja, aber Rap ohne Weitsicht 2021. Das, was ich weiß, das weiß ich, ist so das auf der einen Seite des Spektrums. Aber Weitsicht ist eigentlich auf der anderen Seite des Spektrums. Weil Weitsicht für mich bedeutet nicht nur weit zu sehen. Weitsicht bedeutet auch nahe zu sehen und in sich selbst reinzugucken.
Es ist der nachdenkliche Boss.
Das ist der nachdenkliche Boss. Ja, das ist meine Zeile. Deswegen Shoutout Stieber Twins. Ich glaube, der eine hat irgendwie einen Plattenladen in Heidelberg. Ja. Und keine Ahnung, der andere ist wahrscheinlich Raketenwissenschaftler geworden. Shoutout.
Mindestens. Shoutouts an dieser Stelle. Shoutouts auch
an
Summer, den Hammer, den Killer, den Chief.
Summer, den Hammer, den Killer, den Chief. Shoutout an dieser Stelle. Darf man nicht vergessen. Robin, zeig mal
so, mein lieber Mois. Komm, ich reiß hier nochmal das Ding ab mit: Seit ich denken kann, wollte ich was sein? Ein Gangster. Mit Kohle, Pistole und einem tiefgelegten Benz fahren. Die anderen haben geträumt von Astronaut und Pilot, doch für mich waren immer nur die Jungs im Bau ein Idol.
Die Jungs im Bau ein Idol. Seit ich denken kann. Das ist halt so ein Goodfellas-Referenz, ne?
Ach, ja?
Der erste, ja klar. As long as I can remember, I always wanted to be a gangster.
Ach, na klar. Ja. Erste Line.
Ja
richtig.
Aber von wem ist diese Zeile? Ich hätte das instinktiv, also das klingt ein bisschen Gangster. Nach...
Die selbst sind keine Gangster.
Das ist eine Gruppe oder was?
Das ist ein Duo.
Die erste Zeile, also es klingt vom Vibe her ein bisschen wie Sido tatsächlich. Aber ist es das? Nee.
Nee, aber haben dann irgendwann also in Selbstprophezeiung ein Feature mit Sido bekommen.
Aha, ein Duo. Berliner?
Der eine rappt, der andere baut Beats.
Genetik.
Und beide aus dem Saarland. Oh yeah. Ganz genau.
Erklär uns kurz, was die Zeilen mit Denken und mit unserem Thema zu tun haben.
Ja, also der Satz, seitdem ich denken kann, der ist natürlich, ist ja schon volkstümlich, den zu nennen.
Stimmt.
Und das ist natürlich völliger Quatsch. Wann soll das sein? Ja? Also seitdem du denken kannst. Was heißt denken überhaupt? Also seitdem du dich erinnern kannst. Das meint man ja wahrscheinlich.
Ja, stimmt, ne?
Und wenn du denken könntest oder damals hättest denken können, dann hättest du ja nicht ein Gangster werden wollen. Also,
und du wärst vor allem kein Rapper geworden. Das ist so, wärst du still geblieben, wärst du ein Philosoph geblieben sozusagen, ist das gleiche. Hättest du denken können, wärst du kein Rapper geworden. Das ist der gleiche Satz, nur für unsere Zeit übersetzt.
Mhm, ja. Ja, und klar, also ich meine, Kohlen, Pistolen und Benz fahren, also das will ja niemand bei klarem Verstand wirklich haben. So, ne?
True.
Nee, Freunde, also wenn ihr wirklich mit Denken ist ja dann oft das die Ratio gemeint. Wenn man das wirklich rational betrachtet, dann ist das alles Quatsch.
Wie krass selten Leute, die denken, sagen, rationales Denken meinen, oder?
Ganz selten. Denken ist ganz oft Abspulen
fühlen.
Von Gelerntem
oder
und, genau, und Gefühltem. Ja.
Ja, Denken ist ganz selten Nachdenken.
Verrückt eigentlich, ne?
Robin, es war mir wieder eine große Freude.
Ebenfalls, mein lieber Mois.
Nach so langer Zeit. Und wir sehen und hören uns in 2 Wochen wieder.
Ich freue mich sehr drauf.
Und ihr da draußen, denkt immer dran. Interacten. Interacten.
Interacten.
Ciao. Ciao.